ARD Sounds. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist Meretri. Es klingt wie in einem Western oder einem mittelklassigen Dorfkrimi. Organisierte Kriminelle klauen hunderte Rinder von Weiden in Brandenburg. Mindestens 4 solcher Fälle soll es in den vergangenen Wochen gegeben haben. Insgesamt wurden wohl mehr als 230 Tiere gestohlen. Die Täter? Anscheinend erschreckend professionell. Womöglich sollen die Tiere im Ausland illegal geschlachtet werden. Für die Bauern ist das natürlich ein Albtraum, emotional, aber auch finanziell. Die Landesregierung hat das Problem jetzt auch erkannt. Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt von der SPD und Innenminister Jan Redmann, CDU, haben heute einen der betroffenen Betriebe besucht. RBB24-Reporter Nico Hecht berichtet.
Krisentreffen auf dem Rinderhof der Agrargenossenschaft Gräfendorf, einem Ortsteil von Herzberg im Elbe-Elster-Kreis. Die bestohlenen Landwirte schildern den Ministern die Lage. Ihr Eindruck, die Täter haben es auf Zuchtrinder abgesehen. Ihnen seien Tiere gestohlen worden von seltenen Rassen, von denen es teilweise weltweit nur noch wenige Herden gibt. Das lässt den Verlust nur schwer ertragen, sagt Volker Naschke. Ihm seien in Schenkendöbern gut 30 Rinder der Rasse Uckermärker gestohlen worden.
Hochwertige Zuchttiere und teilweise Genetik, die gestohlen wurde, die ist nicht wiederholbar, weil die Elterntiere teilweise nicht mehr existieren. Und gerade in so einer kleinen Population wie bei den Uckermärkern ist eigentlich der Schaden nicht zu beziffern und für uns emotional ganz einfach eine Katastrophe.
Insgesamt hätten Diebe seit Ende April 230 Tiere gestohlen bei 4 Großdiebstählen, so Innenminister Jan Redmann, CDU. Den Schaden beziffert er auf gut 340.000 Euro. Über die Täter weiß die Polizei offenbar noch nicht viel. Die Ermittler würden Spuren sichern, so Redmann, von Reifen etwa, die zeigen, die Täter waren mit Lkw vermutlich Tiertransportern gekommen. Ein ähnliches Vorgehen wie bei einer Serie 2017. Aus dieser Erfahrung würden die Ermittler aber von einer Bande, nicht von verschiedenen Tätern ausgehen, sagt der Innenminister.
Möglicherweise hat sich eine Tätergruppe, möglicherweise in Osteuropa oder sogar auch außerhalb der EU, darauf spezialisiert. Das braucht einen hohen Vorbereitungsaufwand. Dafür musste auch einiges durch die Täter investiert werden.
Die Lage würde auf organisierte Kriminalität hinweisen, so Redmann. Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt, SPD, vermutet, dass die Bande sich ihre Opfer auch gezielt ausgesucht hätte. Hacker könnten Datenbanken geknackt haben, um genau zu sehen, wo lohnt es sich besonders.
Da würde ich gerne den Hinweis geben, dass möglicherweise auch solche Datenbanken von Ausspähen betroffen sind und bewusst auf Zuchttiere zurückgegriffen worden ist, weil da in der Tat auch der Halter, also die Ortschaften etc. ausgekundschaftet werden können.
Die Ministerin sagt, dass Rinder mit Marken gekennzeichnet sind, die Halter und Züchter angeben. In Schlachtereien in Deutschland würden diese überprüft werden und Unklarheiten sofort gemeldet. Der Verdacht liegt deswegen nahe, dass die Rinder ins Ausland transportiert werden, wahrscheinlich sogar bis hinter die EU-Grenze. Deswegen kündigt Innenminister Redmann an, dass Tiertransporte in Brandenburg und im deutsch-polnischen Grenzraum jetzt deutlich öfter kontrolliert würden, in Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen. Polizisten würden öfter Streife fahren, vor allem nachts und rund um Rinderhöfe kontrollieren.
Wir haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet bei der Polizeidirektion Süd. Wir haben das LKA eingeschaltet und den Kriminaldauerdienst, der hier auch die Technik zur Verfügung stellt, um alle Spuren auszuwerten. Und wir sind darüber hinaus präventiv im Austausch mit den Landwirten.
Prävention heißt hier, die Beamten sollen Bauern auch beraten, wie und mit welcher Technik Höfe, Ställe und Weiden vor Dieben geschützt werden können.
Immer mehr Fälle von Viehdiebstählen in Brandenburg. Der Bericht war das von Nico Hecht. Knallen da jetzt die Sektkorken in Berliner Bürgerämtern? Einen Termin zu bekommen zum Ummelden oder Pass erneuern, da musste man ja teilweise Monate warten. Aber damit ist jetzt Schluss. Im Schnitt sind es nur noch 14 Tage. Damit erfülle man ein Versprechen, sagt Berlins regierender Bürgermeister. Allerdings mit ziemlich Verspätung, Landespolitikreporterin Sabine Müller berichtet.
Diese Erfolgsmeldung war lange in der Mache. Sie kommt mehr als 3 Jahre später als ursprünglich geplant.
Wir werden das in diesem Jahr schaffen, das 14-Tages-Ziel zu erreichen,
hatte der damals neu regierende Bürgermeister Kai Wegner im Juli 2023 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt. Aber zum Jahresende war das Ziel noch in weiter Ferne. Und auch im Sommer 2024 war die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin im Bürgeramt weiter lang, wie genervte Berliner dem RBB damals berichteten.
Online habe ich versucht und dann immer so updaten. Und dann irgendwann kam dann ein Termin und das war der früheste Termin, war irgendwie ja, ich glaube, in so 2 Monaten oder so.
Und Kai Wegner, der nahm Abstand vom selbstgesetzten 14-Tage-Ziel für alle. Ihm sei wichtig, dass die Berlinerinnen und Berliner die Dienstleistungen dann schnell bekommen, wenn sie sie brauchen, sagte der CDU-Politiker im Sommer 2024.
Ich glaube, dass für viele Berlinerinnen und Berliner dieses 14-Tage-Ziel ehrlicherweise gar nicht so wichtig ist. Die wollen schnell einen Termin, wenn es notwendig ist. Aber die sagen sich auch manchmal, ich will es gar nicht in 14 Tagen, sondern es geht um einen Termin.
Hinter den Kulissen wurde da schon angestrengt daran gearbeitet, Berlins Bürgerämter besser auszustatten. Insgesamt 100 neue Stellen wurden geschaffen. Wenn es lokale Engpässe gibt, stehen zusätzlich Springer bereit. 4 neue Bürgerämter haben mittlerweile eröffnet. Und immer mehr Dienstleistungen können online erledigt werden. Bald auch die Wohnungsan- und Ummeldung, kündigt ein optimistischer Regierender im Sommer 2024 an.
Ich glaube, das könnte tatsächlich, und das ist auch unsere Hoffnung, ein Stück weit ein Gamechanger sein.
Langsam verbessert sich die Lage. Im vergangenen Sommer meldet die damalige Digitalisierungsstaatssekretärin Martina Clement.
Wir haben tatsächlich deutlich mehr offene Termine, freie Termine. Von allen Berlinerinnen und Berlinern, die innerhalb von 14 Tagen einen Termin wollen, bekommen 4 von 5 bekommen innerhalb der 14 Tage den Termin.
In den Bürgerämtern sitzen zunehmend erfreute Berlinerinnen.
Angenehm überrascht. Sehr schön.
Im März wurde das 14-Tage-Ziel nun also zum ersten Mal offiziell erfüllt. Laut Senatskanzlei kriegen Bürgerinnen und Bürger aber oft auch noch kurzfristiger Termine in den Bürgerämtern, teilweise am gleichen oder am nächsten Tag. Wir haben Wort gehalten, lobt sich Kai Wegner in einer Pressemitteilung selbst. Er hat sein Versprechen zwar spät eingelöst, aber immerhin rechtzeitig vor der Abgeordnetenhauswahl im September. Ein Angriffspunkt weniger für seine politischen Gegner.
Berlins Bürgerämter erreichen das 14-Tage-Ziel bei Terminen. Aus der Redaktion für Landespolitik waren das Informationen von Sabine Müller. Die Gründe für soziale Benachteiligung können ganz unterschiedlich sein und sind oft auch am Wohnort abzulesen. Wie es in den einzelnen Gebieten in der Hauptstadt aussieht, das erfasst der Berliner Senat alle 2 Jahre im Monitoring Soziale Stadtentwicklung. Die neueste Ausgabe ist jetzt da und zeigt deutlich, während in der Innenstadt einige Kieze von der Armut wegkommen, wächst sie am Rande der Stadt weiter. Unsere Reporterin Annette Miersch hat sich das heute aus der Nähe angeschaut. Sie ist nach Marzahn-Hellersdorf gefahren, an die nordöstliche Stadtgrenze bei Ahrensfelde, eine Ecke mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen.
Hier gibt's laut Monitoring beides. Einen Kiez, der aus der Armut rausgekommen sein soll, entlang der Rosenbecker Straße, und einen Kiez, der abgerutscht ist, laut Sozialstatus der Anwohner, die Wittenberger Straße. Beide sind nur wenige 100 Meter voneinander entfernt. Ausschlaggebend für die Einstufung ist die Zahl von Arbeitslosen, Aufstockern und Alleinerziehenden. Und die soll entlang der Rosenbecker Straße abgenommen haben. Stimmt das? Habe ich Nachbarn hier gefragt und da gab es direkt Widerspruch.
Es wird mehr.
Haben den Eindruck, wird mehr. Durch den die Menschen, die hier alle kommen.
Es wird mehr.
Ich sehe bloß gegenüber, da steht ständig die Polizei. Der Block, das ist so ein Block wie hier. Auch wenn man sieht bei Rewe, wie viele Diebstähle da sind, Jahre schon.
Dass sich der Kiez laut Statistik so positiv entwickelt hat, könnte an einem Neubaublock hier liegen, mit hohem Zaun, Tiefgarage, wie ein hochpreisiges Raumschiff, steht er hier zwischen den alten Plattenbauten.
Airbnb, also man sieht da laufend mit Rollkoffern kommen die Leute, es ist vermietet ohne Ende.
So, da haben wir uns schon gewundert, die Wohnungen sind ja sehr teuer. Da, auch wenn die haben ja zum Schluss vermietet, die Wohnung, weil sie so nicht losgeworden sind.
Waren viele Eigentumswohnungen, ne?
Ja, eigentlich nur. Aber die haben sie denn nicht losgekriegt, wurden vermietet, stand im Netz, da habe ich mal gegoogelt gehabt. Wie haben die so viel Geld? Wir hier können uns die Wohnung nicht leisten.
Also Statistik und persönliche Wahrnehmung. An der Rosenbecker Straße klafft das ein wenig auseinander. Und wie schaut's auf der anderen Seite aus, in dem Kiez, der laut Monitoring nun überdurchschnittlich viele sozial benachteiligte Menschen haben soll? Bernd, der wohnt dort im Kiez an der Wittenberger Straße. Ihm ist nichts aufgefallen.
Nee, eine Erklärung habe ich nicht. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Wir wohnen hier über 30 Jahre und das hat sich nicht wirklich verändert. Ja, also das muss dann so eine kleine Abweichung sein und dass das plötzlich in der Statistik anders gesehen wird. Also so kann ich nicht sagen, dass das hier plötzlich irgendwie runtergewirtschaftet ist oder so. Ist es nicht. Meiner Meinung nach ist es immer gleichbleibend so hier. Also für uns ist das absolut okay. Wir wohnen hier schon immer und ich fühle mich auch immer hier wohl. Ja.
Und ich beschreibe es mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Alles grün, 12 und 10 Geschosse, viele Kitas, leider wenig Cafés und kaum Geschäfte. Hat die Armut hier zugenommen? Frage ich einen jungen Vater.
Würde ich jetzt nicht sagen, dass es gerade schlechter geworden ist. Das hebt sich, glaube ich, auf hier. Zwischendrin sind überall welche, da ist einer arbeiten, da ist keiner arbeiten. Mein Erlebnis ist, dass ich mit Arbeit schlechter dran bin als ohne. Eine Aufstockung von 20 Euro ist keine wirkliche Aufstockung, keine Erleichterung. Man sucht sich irgendwo immer den günstigsten Punkt raus, wo man am meisten Geld spart.
Ja, soweit Marcel. Und als arm nehmen auch diese beiden alleinerziehenden Mütter ihren Kiez nicht wahr. Es ist eine Kellnerin und eine Beiköchin.
Also Armut ist es nicht so, wir sind die Mittelschicht hier außen. Also ich kenne ganz viele Leute, die arbeiten gehen und trotzdem keine Wohnung kriegen. Mein Bruder, der ist 40 fast und wohnt bei meiner Mutter. Und er findet auch keine Wohnung und er arbeitet. Das ist das größere Problem.
Und diese Spirale, die dreht sich immer weiter. Nicht nur in Innenstadtbezirken, sondern längst auch hier in Marzahn-Hellersdorf oder in Reinickendorf oder in Spandau. Das Monitoring soziale Stadtentwicklung dürfte daran wenig ändern.
Die Reportage war das von Annette Miersch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodka. Wer auf der Landstraße L70 zwischen Kummersdorf-Alexanderdorf und Sperenberg im Kreis Teltow-Fläming mit dem Fahrrad unterwegs ist, fährt direkt neben dem Verkehr. Mehr als 2000 Lkw und 7000 Autos pro Woche fahren hier lang. Viele Radfahrende steigen deshalb lieber ab, so wie Martin Bonert und Ronny Kulse, die hier oft lang müssen.
Es ist ein beklemmendes Gefühl, wenn man von hinten einen Lkw oder einen anderen Pkw hört, anrauschen kommt, den Luftzug spürt.
Sie fahren noch sehr dicht an einen vorbei, dass man wirklich Angst haben muss, dass man über einen Haufen gefahren wird.
Anfang Mai ist genau das passiert, wovor Anwohnende seit Jahren warnen. In einer Kurve wird ein 63-jähriger Radfahrer von einem überholenden Auto erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei war die Fahrerin stark alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein unterwegs. Für viele im Ort ist der Unfall nicht nur tragisch, er hat auch die Debatte um den fehlenden Radweg neu entfacht. Ortsbeirat Dirk Pehnert versteht nicht, warum dieser Weg nicht kommt.
Wir wissen jetzt nur seit heute, dass jetzt außer Lebensgefahr ist. Also mehr wissen wir nicht, aber im Prinzip, wir machen das alles ehrenamtlich und verbringen so viel Zeit für so einen ganz normalen Radweg, der überall sonst üblich ist und uns schon über Jahrzehnte versprochen wurde. Und das ärgert uns halt. Verdammt, ja.
Seit fast 30 Jahren kämpfen Ortsbeiräte und Initiativen mit Protestaktionen für einen Radweg entlang der Strecke. Kein Seitenstreifen, kein Schutz, weder für Fußgänger noch für Radfahrende. Dabei ist die rund 1,3 Kilometer lange Verbindung zwischen Kummersdorf, Alexanderdorf und Sperenberg für viele Menschen hier Teil des Alltags, berichtet Ortsvorstand Ulf Heimann.
Es ist für alle Senioren, Kinder, für alle Familien im Prinzip, weil in Sperenberg befindet sich die Schule, befindet sich der Kindergarten. Hier haben wir die Ärzte, wir haben Einkaufsmöglichkeiten, auch ins Amt und so weiter. Also diese Straße ist für uns einfach wichtig.
Kurios, der geplante Radweg ist längst Teil des offiziellen Radnetz Brandenburg. Gebaut wird er bislang trotzdem nicht. Das Infrastrukturministerium verweist auf fehlende Kapazitäten und konkurrierende Bauprojekte. Zunächst soll ein anderer Abschnitt der L70 fertiggestellt werden, frühestens bis 2027. Erst danach könne die Planung für die jetzt diskutierte Strecke weitergehen. Infrastrukturminister Robert Krumbach erklärt schriftlich, Zitat: Der schwere Verkehrsunfall auf der L70 zeigt die Notwendigkeit einer gut ausgebauten Fahrradinfrastruktur. Zitat Ende. Zugleich betont der Minister aber auch, Zitat, wenn, wie in diesem Fall offensichtlich geschehen, erheblicher Alkoholeinfluss im Spiel ist, kann auch gute Infrastruktur nur bedingt helfen. Zitat Ende. Ein Argument, das viele, wie Ortsbeirat Ulf Heimann, hier nur bedingt gelten lassen.
Das hat in meinen Augen eigentlich nichts mit der Grunddebatte zu tun.
Man muss einfach herkommen, an der Straße langlaufen, sich die LKWs angucken und dann lässt man diese Argumentation mit dem Alkohol, glaube ich, ganz schnell fallen.
Ergänzt sein Amtskollege Dirk Mehnert. Und so bleibt für viele hier vor allem eine Frage zurück. Wie viel muss noch passieren, bevor aus jahrzehntelangen Planungen endlich ein Radweg entsteht?
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Merit Reh. Auch zu finden in ARD Sounds.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.